So, liebe Leute, hier bin ich wieder, euer Simon. Und ich podcaste hier und bin zum Bersten gefüllt mit dieser Liquidität, mit diesem Verlangen nach dem gesprochenen Wort. Heute ist also mein letzter Krankheitstag und morgen muss ich wieder antreten und stramm treten und gerade stehen. Muss mich morgen wieder in der Lohnarbeit verdingen. Aber das hat ja auch was Gutes, wie wir jetzt gleich nochmal nachlesen werden bei Mal und Grund und wie ich ja auch selbst betonte. Diese Kräfte, die einem zuwachsen, wachsen einem auch nur zu, weil man eine Begrenzung vorfindet und man unfreier wird. Je unfreier, desto besser. Und je mehr man gezüchtigt und gezähmt wird, desto schöner ist eigentlich das Leben. So meine These für heute, liebe Leute. Und das hier ist Tischlein deck dich 144. Und wir können es heute nicht zu lang machen, weil es schon 8 Uhr abends ist. Und ich muss früh ins Bett und so weiter. Ich bin wirklich ganz nervös. Was erwartet mich bei der Arbeit? Es kommen neue Mitarbeiter, hat mein Chef gesagt. Die soll ich dann begrüßen und einarbeiten und sowieso. Dann gibt es dies und jenes Team-Event oder Besprechung. Und da bin ich einfach so außer mir schon jetzt und weiß gar nicht, wie ich heute Nacht einschlafen soll. Und ich weiß es nicht. Aber es ist dann auch schön, morgen ist diese Anspannung dann wieder vorbei nach dem Arbeitstag. Und ja, egal, selbst wenn es ein paar Bugs, ein paar Käferprobleme gibt, werde ich doch dann irgendwann den Rechner wieder runterfahren bzw. in Standby versetzen und dann einfach aus dem Büro hinausgehen. Weil Homeoffice ist nichts für mich, nee, das mache ich nicht. Sowieso mit der WG hier schwierig mit der Internetverbindung. Aber ja, da gehe ich dann hinaus und lasse alles hinter mir und fühle mich dann einfach so wertvoll, wie der Proletarier halt auch ist, der die Gebrauchswerte herstellt, das, was in der zukünftigen Gesellschaft dann wirklich zentral sein wird. Nicht wie in dieser Gesellschaft, wo es um die Tauschwerte geht. Wir tauschen, wir transgressieren, wir reißen alle Mauern ein zwischen den Individuen, wir tauschen einfach im Kreis und ringsumher. Und das höchste Gut wäre wirklich die höchste Zahl. Einfach an Kapital, ja, wenn ich die auf dem Konto habe, dann kann ich doch alles, dann kann ich mir später noch überlegen, was ich machen will. Dann muss ich auch keine Idee mehr haben, was ich mit meinem Leben machen will, denn dann kann ich ja wirklich sagen, komm, ja, es wird mir schon noch was einfallen oder andere werden an meiner Stelle denken. Denn ich bezahle sie ja. Jeder ist süchtig nach Geld, so auch ich. Und ich kann hier auch meine Denkdienste anbieten, falls ihr mich mieten wollt. Aber ja, das hier ist ja nur ein launiger Einstieg. Ich quassel einfach so vor mich hin. Und das ist einfach das, wofür dieser Podcast auch steht. Dieses Quasseln und dieses Streifen durch die Gefilde der Sprache, wo sie einen auch immer hinführt. Der Zusammenhang der Worte, der ergibt sich so beim Fluss des Redens und diese Abweichung, Abschweifungen waren ja auch wundersam erhellend in dieser einen Folge. Aber wie auch immer, was ich da meine, ist jede Folge ist voll von Abschweifen. Und ja, aber irgendwie fand ich es in einer der letzten Folgen nochmal besonders schön irgendwie. Aber mit Argentinien, ne? Die Kultur dort, die vulgären Kraftausdrücke, die erotischen Körperbezeichnungen. Ja. Ja, darum ging es ja, aber heute wollen wir jetzt wirklich objektiv bleiben und ich habe auch Angst vor Mal und Grund, ja genau. Und deshalb muss ich da weiterlesen, wo ich gestern aufgehört habe. Ich will ja nicht, der Text macht mir Angst. Ich will dem ja einfach auch gehorsam sein und hier so. Ja, wie auch immer, liebe Leute. Ich will einfach noch zwei kurze Sachen sagen, die ich mir notiert habe. Und dann steigen wir aber auch wirklich ein. Ich habe mich jetzt notiert, die Frau wird ja auch identifiziert mit ihrer Vagina. Es heißt ja es ist ja nicht nur so beim Mann, dass er mit seinem Geschlecht identifiziert wird, sondern auch bei der Frau. Und auch da ist es dann ja, ja, komm in mich rein oder du bist immer drin oder wie auch immer. Genauso, also das Gleiche hier und auch das gibt uns einen sehr validen psychoanalytischen Wink, wohin auch immer diese Gefilde werde ich dann ja später ergründen. Das wollte ich hier nur nochmal markieren und ganz klar gleichstellen. Und dann nächste Notiz, ja, Marlon Krohn, wie ist sein Text zu verstehen? Ist es vielleicht auch so, dass er aus Frust und Verbitterung über die Konterrevolution von 89 so volksverachtend schreibt? Was ich meine ist, dass man dem Volk jetzt sagt, ja gut Volk, es ist nicht eure Schuld, ne? Wie Hax schrieb mit der Konterrevolution, kein Arbeiter und Bauer hat sich an der Zerschlagung dieses Arbeiter- und Bauernstaats beteiligt, aber sehr viele SED-Funktionäre. Und gut, aber sie haben auch nichts dagegen getan, aber warum? Die Arbeiter haben auch nicht mal gestreikt, wo das neue Forum sie aufgerufen hat. Nun gut, also sie sind eben so, dass ihnen der Spatz in der Hand lieber ist als die Taube auf dem Dach, selbst wenn sie wissen, am Spatz ist noch nicht mal was dran, schreibt Hax. Und ja, dieses grundliebenswerte Proletariat, dem können wir dann aber sagen, okay, du, für den nächsten Versuch dann mit dem Sozialismus, also natürlich war das jetzt noch nicht der letzte, und die bürgerlichen Horrormärchen über die Schrecklichkeit kommunistischer Herrschaft, die werden dann langsam auch erblassen und an Strahlkraft verlieren. Das ist ja mit jedem Tag eigentlich so, dass die realen Horrorgewalttaten des Kapitalismus sichtbarer werden oder sogar näher rücken an uns noch bedrohen, unsere eigene Existenz, unsere Subsistenz. Ja, das ist ja alles, was näher rückt. Und in diesem Sinne meint er auch Corona. Das Gute daran ist, dass es uns kränker macht. Ja, je kränker, desto besser, da wir dadurch vielleicht in den Individuen ein eher revolutionäres Gefühl erzeugen können. Nun ja, und genau. Und so sagt er also dem Proletariat, nun ja, hört mal, wir werden da jetzt auch den Sozialismus wieder aufbauen, nur im Voraus will ich euch schon mal sagen, was ihr davon zu erwarten habt und dass das jetzt kein Traumland oder Wunschland ist und trotzdem ist man dort ja freier oder besser gestellt, hat bessere Arbeitsbedingungen und Entfaltungsmöglichkeiten und Lebenschancen als im Kapitalismus. So, aber wir müssen schon auch eigentlich die Latte niedrig anlegen und dem Volk sagen, hört mal, das, was wir 89 in der DDR hatten, das war auch ein sehr träges System durch Honecker, Honeckers Regentschaft schon fast 20 Jahre, so runtergewirtschaftet, kann man sagen. Das geistige Niveau war erdrückend niedrig, schreibt Hax. Jedenfalls ja, hat der Sozialismus sich mehr schlecht als recht dahingeschleppt, aber er war immer noch um 1000-mal besser als der Kapitalismus und erhaltenswerter. Und ja, da müssen wir also klar machen, was wir zu erwarten haben. Wir wissen es ja auch nicht. Die Geschichte ist undurchschaubar, wir wissen nicht, was passieren wird dann in der Zukunft, wenn wir es wieder probieren. Aber nur ganz klarzustellen, es gibt bessere und schlechtere sozialistische Staaten. Und unter Ulbricht, die für Sachs zufolge am besten in den 60ern, war man schon sehr weit gekommen bei dieser Gleichheit, Brüderlichkeit und gemeinschaftlichem Produzieren. Nun, da läuft es mal besser und mal schlechter, aber das ist überhaupt nicht die Frage, sondern selbst wenn es mal eher so trübe und träge läuft wie bei Honecker, dann gilt es trotzdem noch, dem System gegenüber treu zu sein, und das erwarten wir auch. Und da gibt es gar nichts dran zu zweifeln. Also wir müssen euch sagen, ja, selbst wenn man dann weniger Produkte zum Konsumieren hat als hier im Kapitalismus, das ist trotzdem noch das 1000-mal bessere System. Und dass man heute so viel konsumieren kann, beruht ja auf dieser wild gewordenen Tauschwertproduktion, der Anarchie der bürgerlichen Warenproduktion, die einfach kreuz und quer hier und da produziert, wo es ihr passt, und dadurch die Konkurrenten aus dem Markt wirft, so kann die Bourgeoisie triumphieren, aber es ist halt ein extrem enger Horizont, nur ein paar wenige Leute gehören dieser Klasse an und wenige Länder haben überhaupt dann so eine mächtige Bourgeoisie-Klasse in diesem Sinne, dass es dort Industriereichtum gibt, Finanzreichtum. Und ja, andere Länder sind dann halt niedergeworfen. Genau die Frage von letztem Mal zum Schluss. Was ist schlimmer? Ich weiß es nicht, Leute, aber andere Länder sind dann halt so in den Staub geworfen. Und gut, das gehört dann dazu, zu dieser materiellen Herrschaft am anderen Ende der Kette. Das ist dann unser Spiegelbild gleichsam. Dieser Staat in Nigeria oder in Kongo. Ja, so. Ja, und allein dadurch, dass wir diesen Tauschwert Absolutismus, also dass nur danach geschaut wird, was für ein Wert lässt sich auf dem Markt mit diesem Gut erzielen, wie kann man den möglichst teuer eintauschen, das ist der Zahlenwert, der Tauschwert. Diesen Totalitarismus des Tauschwerts werden wir überwinden und allein dadurch wird es ja schon besser. Und wir können uns auch sicher sein, mit unserer Arbeit und unserem Konsum hier nicht noch weiter die Nigerianer auszuplündern, auszubeuten und davon abzuschneiden, auch was abzubekommen von diesen neuen Errungenschaften und Möglichkeiten der Industrie. Sondern da kann es dann wirklich so sein, dass wir diese sozialistischen Austauschformen entwickeln und sagen so und so. Und das ist sowieso eine Idee, die mir ganz wichtig ist oder die ich so toll finde. Auch wenn ich mich nicht loben will, aber doch da diese Idee, wie ich sagte, mit Peru oder Afrika, Westafrika, da die Schokoladenfabriken eröffnen. Und Deutschland profitiert ja auch, weil es die Maschinen dorthin schickt, mittels derer die Fabriken dann betrieben werden und die Schokolade dort am Ende rausputzelt. Und weiterentwickelte Länder, sagte ich, wie etwa Mexiko oder Brasilien, denen können wir dann sogar helfen, eine Autoindustrie, schon wirklich die hochentwickelste Industrie, dort aufzubauen. Da sind die vielleicht dann schon bereit, aber noch etwas unterentwickeltere Länder, da können wir dann mit der Schokoladenindustrie anfangen und dann langsam darauf aufbauen. Natürlich auch andere, klar, die Schokoladenindustrie ist jetzt nicht so riesig, aber Autoindustrie natürlich das dann schon irgendwie. Und das wäre eine Wahnsinnsaufgabe, das zu organisieren und überhaupt wäre es ja auch positiv für Deutschland, das liegt ja auf der Hand. Nicht mehr für die Bourgeoisie, die Deutsche, die schaffen wir dann ja ab, aber für uns insgesamt deutsche Proletariermassen, dass wir dann nämlich daran arbeiten können, den anderen Ländern diese Herstellungsverfahren beizubringen, zu erarbeiten und die unterstützenden Maschinen dazu zu exportieren. Und dann wird halt weniger Schokolade und weniger Autos in unserem eigenen Land produziert. Und das muss aber so sein, also es muss sich ja was weiterentwickeln. Wir können ja nicht ewig dabei stehen bleiben und sagen, das ist jetzt unser Marktanteil, den verteidigen wir mit Löwen, Klauen und Zähnen und es darf keine Autoindustrie geben in Mexiko. Das kann es auch nicht sein. Und ja, also ja, ich war hier nur bei dieser Bemerkung, meiner Bemerkung hier. Ja, also das könnt ihr erwarten vom Sozialismus, dass es einerseits wirtschaftlich vielleicht viel besser läuft, andererseits kann auch eine Schwächeperiode kommen, wo es dann wenig zu konsumieren gibt. Aber darauf muss man sich einstellen und ihr Arbeiter sollt einfach arbeiten, euch nicht viel Gedanken machen oder wenn ihr doch politisch interessiert seid, in die kommunistische Partei eintreten. Und ja, ansonsten kann jeder ja sein Leben leben und wir lassen da jedem wirklich die maximale Freiheit. Und solange nicht auf konterrevolutionäre Gedanken kommt und unsere neue Herrschaftsform wieder stützen will, werden wir den auch nur einfach so in Ruhe lassen. Und selbst wenn er dann noch sich selbst schädigen will oder vor dem Fernseher versumpfen oder wie im Kapitalismus unglücklich sein will, dann kann er auch weiterhin dieses alte Laster pflegen und wirklich so unglücklich sein. Und ja, das lesen wir jetzt hier gleich nach bei Malanko. Und genau, nur noch ein kleiner. Natürlich. Nur noch kurz zu Hux. Da hatte ich nämlich in seinem Buch noch ein bisschen weitergelesen, marxistische Hinsichten. Und am Ende des Buches gibt es so ein paar Notizen von ihm. Das ist dann kein zusammenhängender Text mehr. Aber stehen auch da sehr interessante Dinge drin. Zum Beispiel das eine jetzt zur Frage der Industrien und des Konsums und so weiter. So, das möchte ich nur mal kurz noch vorlesen. Ziel, also das hier ist Seite 457. Ziel des Kommunismus ist, dass die Population ihre wirklichen Bedürfnisse in vernünftigem Umfang ohne Gegengabe von Geld befriedigt. Wer die Spezies je begriffen hat, weiß, wie das oder wie die Reaktion auf Überfluss aussieht. Auf Zeiträume der Konsumverachtung und Minimalverbrauchs folgen Zeiträume des Luxus und der Verschwendung. Der Mensch artikuliert sich einmal im Wechsel der Moden. Der Kommunismus bedarf also einer Industrie, die 10 Jahre lang so viel wie möglich herstellt und 10 Jahre lang so gut wie gar nichts, und das bis in alle Ewigkeit. Man sage mir, wie das ohne einen Tyrannen durchführen. Korrekt, da braucht es auch einen Tyrann. Und ja, in der Sowjetunion ist man vielleicht noch nicht so weit gekommen, oder in der DDR auch wirklich diesen Überschuss, der dann wiederum Ekel und Ablehnung des Konsums erzeugt. Und das ist ja das Thema von meinem Buch Konsum und Liebe, wie ihr in Folge 136 nochmal nachhören könnt. Ja, aber es ist so klug, was Hacks hier schreibt. Letztlich wird das nämlich genau das Problem sein, ne? Wenn die Produktivkräfte dann wirklich so entfesselt sind, wie wir es ja heute sehen, dass wir einen unglaublichen Sprung machen könnten, klar durch die Weltrevolution, aber Revolution in einem Land wird es dann nochmal schwieriger. Dann ist die Frage, wie ist da Handel zu treiben mit Mexiko. Aber ja, wenn es wirklich stellen wir uns die Weltrevolution vor, es könnte ja wirklich alles produziert werden und jedes Bedürfnis und gestillt werden irgendwie, ja. Aber dann wird man dessen überdrüssig und man braucht dann wieder 10 Jahre eine Industrie. Oder eine Diktatur, wie es bei meinem Text heißt, die ja Klimadiktatur. Da müsste man dann also wiederum die Klima- oder Nachhaltigkeitsdiktatur einführen, nicht zu viel konsumieren und dann aber nach 10 Jahren wieder die Konsumdiktatur und Aufforderungen und Handreichungen, Aufforderungen zum Konsumieren. Genau. Und das ist kein Witz, das ist sehr tiefgründig. Wer die Spezies begriffen hat, ja, der wird wissen, dass da was dran ist. Und gut, aber jetzt vor diesem Problem stehen wir jetzt noch nicht. Es ist klar, den Tyrann braucht es dann, um so eine komplexe Erzeugungsweise zu organisieren. Aber lesen wir jetzt da weiter, wo ich gestern stehen geblieben bin. Ja, irgendwo hier war es, Seite 180 von Kommunismus für Erwachsene. Also der Stalinismus schleift das Volk oder das Proletariat mit und geleitet die zur Herstellung des eigenen Glücks noch nicht Fähigen. Die geleitet eben zum eigenen Glück. Selbst sogar gegen deren Willen. Nun, der Stalinismus pflegt also den ersten Schritt vor dem zweiten und den zweiten vor dem dritten zu gehen. Man kann ja nicht im Ernst davon ausgehen, dass sich der Pöbel quasi über Nacht nur durch Revolution zum edlen neuen Menschen umzaubern lässt. Das Proletariat als Pakt zu betrachten ist realistisch und bedeutet es ernst zu nehmen. Es als stalinistisch erziehbar zu sehen, ist vom Weltgeist gebotener Optimismus. Aber es sind schon noch zwei verschiedene Schritte, die nacheinander zu erfolgen haben und nicht gleichzeitig beschritten werden können. Da, ja, eine leichte stilistische Unfeinheit hier natürlich. Die Schritte können natürlich nicht beschritten werden. Die Pfade, die beschritten werden können. Das Proletariat ist das Subjekt des postrevolutionären geschichtlichen Fortschritts. Aber es kann nicht Subjekt der Revolution selbst sein, weil es zum Zeitpunkt dieser Revolution noch weltgeschichtliches Objekt ist. Nötig ist deshalb die bolschewistische Avantgarde der Berufsrevolutionäre. Subjekt der kommunistischen Revolution kann nur diese sein. Subjekt des Sozialismus ist dann die kommunistische Partei, in der alle Proletarier herzlichst eingeladen sind, mitzuwirken. Wir Stalinisten wollen, um hier keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, dabei natürlich niemanden zu seinem Glück zwingen. Wer unbedingt mag, kann auch gerne im Sozialismus unglücklich sein. Nur eben auf freiwilliger Basis und nicht, wie im Kapitalismus, gezwungenermaßen. In einem Sozialismus, der länger als ein paar Wochen existieren und funktionieren will, muss eine Abordnung von Proletariern, genannt kommunistische Partei, die Geschäfte der Regierung übernehmen. Wie ja wiederum auch die Bourgeoisie in ihrem Klassenstaat ihre Abgeordneten in der Regierung hat und nicht jeder einzelne Kapitalist persönlich im Ministerium sitzt. Die Linkssozialisten oder wie sich die emanzipativen Kommunisten und Stalinismuskritiker so nennen, wollen aber mal wieder alle Proletarier und zwar sofort zusammen an der Regierung, die dann auch keine Regierung mehr sein darf, sondern nur noch ein Rat, welcher aber aufgrund des Ausmalungsverbots nicht weiter bestimmt werden darf und womit so selbstverständlich kein Sowjet gemeint sein darf, sondern eine Art offenes Plenum, wie man es seit einigen Jahrzehnten von den Studentenorganisationen des Freien Westens kennt. Wären aber die gegenwärtigen Menschen bereits so weit, plötzlich mir nichts, dir nichts eine Gesellschaftseinrichtung von Gesittung handzuhaben, so hätte man ja bereits den Kommunismus. Die Vorstellungen über die notwendige Reihenfolge der zu gehenden Schritte sind also von einem ähnlichen Durcheinander bestimmt wie ihre sonstigen Gedanken. Sie möchten die bis ins Mark geschundene, aufgeriebene Menschheit innerhalb weniger Jahre utopiefähig machen, wo sie momentan nicht mal utopiebedürftig ist. Es ist leicht abzusehen, dass ein solcher Quatsch sich zum völligen Desaster entwickeln würde. Ja, also die Menschheit ist so tief in den Schmutz gesunken heute, wir alle sind so degeneriert, dass wir noch nicht mal die Sehnsucht nach der Utopie haben. So ja auch ich. Ich tue hier ja nur so, nur diese Rede hier, dieses Reden gibt mir Kraft, dieser Podcast. Aber seien wir ehrlich, wenn ich dann doch wieder ehrlich in meinem Bourgeois- oder Citoyen-Leben bin und einkaufen gehe und einfach nur die anderen Bürger dort sehe, zwischen den Supermarktregalen, oder auch sonst im Alltag einfach die anderen sehen. Was denke ich mir dann? Dann denke ich mir doch auch, ja, man, gut, das ist weit weg, diese Utopie und der Kommunismus. Und ja, vielleicht ist es dann einfach so, ne, dass diese Staatsform hier, die ist ja auch immerhin nicht ganz das unterste barbarische Niveau und auch nicht ganz wie der Faschismus. Und dann ja, müssen wir wohl einfach damit jetzt Vorlieb nehmen. Und ja, wie auch immer. Also die Sowjets waren damals die Arbeiterräte in der Sowjetunion, die schon vor der Revolution bestanden, damals im Jahr 1917. Und die Lenin sehr gut dann erkannte als eine Keimzelle einer neuen Gesellschaft, dass da wirklich eine revolutionäre Regierungsform vorlag. Und daher dann also Sowjetrepublik, Selbstverwaltung der Arbeiter. Aber deren Struktur ich jetzt aber auch nicht genauer kenne. Nun, und ja, also wenn die Menschen soweit wären, dann jetzt diese offenen Räte, wie in den Studentenvereinigungen, wenn jeder da einfach hinken könnte und mitdiskutieren, mitentscheiden könnte und ja, wenn das so funktionieren könnte, also die Menschen schon bereit wären, eine Gesellschaftseinrichtung von Gesittung zu handhaben, dann wären wir ja bereits am Ziel, dann hätten wir ja bereits den Kommunismus. Aber das haben wir offensichtlich nicht. Und ja, also deshalb werden wir dahin auch nicht kommen, indem wir einfach unter den heutigen Bedingungen solche Räte einführen. Nun aber, Weiter. Das Ansinnen, die Entwicklung der Menschheit so weit voranzubringen, dass sie den Kommunismus mehrheitlich und von sich aus anstrebt und dieser also auf edle Weise umsetzbar ist, benötigt zunächst den Sozialismus. Diese Übergangsphase, da sind sich alle ernstzunehmenden Kommunisten spätestens seit Marx einig, ist unverzichtbar. Aber die kommunistischen Kritiker wollen bekanntlich den Sozialismus nur unter der Bedingung, dass der Mensch schon dort gut und edel sei. Es scheint ihnen einfach entgangen zu sein, dass wenn der Mensch dies schon wäre, man den Sozialismus nicht mehr bräuchte. Es liegt wie bei allen zum entwickelnden Denken nicht fähigen letztlich ein unendlicher Regress vor, der sich bei den Linkssozialisten zum komplettierten Wahn ausgesponnen hat. Die gesamte Entwicklung des epochemachenden Weltprojekts von Marx'scher Theorie über Klassenkampf des stalinistischen Aufbaus der Bedingungen der Möglichkeiten für Kommunismus bis zum fertigen Endprodukt des Weltkommunismus findet, das ist unter erwachsenen Menschen unstrittig, in voneinander gesonderten Perioden statt. Der Stalinismus ist das sicherlich nicht immer sehr ansehnliche, aber notwendige Verpuppungsstadium der Larve, der Kommunismus dann der fertige Schmetterling. Oder wie Hegel es formuliert hätte, der Stalinismus ist nur die relative Wahrheit, der Kommunismus die absolute. Aber der Wert und die Würde der relativen Wahrheit werden natürlich in Kreisen von Napoleon-Hassern, Lenin-Kritikern und allgemeinen Fortschrittsfeinden gar nicht geschätzt. Man scheißt lieber einen großen Haufen in die Weltgeschichte hinein und wartet dann auf den Kehrdienst, dem man auch noch den Mittelfinger zeigt. Anarchistische oder emanzipatorische Praxis nennt man das dann. Um aber das Perfekte zu verwirklichen, muss man unperfektionistisch handeln. Diese partikulare Unperfektheit steht im Dienste des Perfektionismus. Das ist dialektisch. Aber wir sind immer noch nicht ganz am Ende dieses Kapitels. Ich möchte aber kurz noch was anderes einschieben. Ja, ich bin auch nicht so systematisch unperfekt. Aber ich muss hier trotzdem springen, weil, ja, springen wir einfach wild. Nun. Schauen wir hier nochmal weiter vorne im Buch nach, auf Seite 115. Herrschaftskritik und das Elend des Emanzipatorischen. Herrschaftskritik, das große linke Ignoranzprogramm gegenüber Begriff und Geschichte von Herrschaft. Zitat von Peter Hacks. Die Behauptung, der Mensch könne bestimmte Dinge können, bevor die nötigen Voraussetzungen geschaffen sind, oder die, er solle Dinge immerhin in Angriff nehmen, bevor er sie können kann, geht gewöhnlich nach hinten los und blinder Eifer schadet nur. Es seien derartige Behauptungen, schlagen die Blochianer vor, als trotzige Entwürfe zu ehren. Aber Trotz, das ist für Kinder. Ein Kind durchläuft sein Trotzalter doch nicht mit 4 Jahren, damit wir ganze Literaturen im Trotzalter wiederfinden. Zitat Ende. Ja, also. Einen Moment noch, liebe Leute. Worauf ich eigentlich abgesehen habe, kann ich hier verraten, ist eine Fußnote. Und die hat mich wiederum so sehr beschäftigt, wie auch schon die andere Fußnote, die ich irgendwann vor 20, 30 Folgen vorgelesen hatte. Oder ja, ob sie mich dann so sehr beschäftigt im Nachgang, weiß ich jetzt noch nicht. Aber die will ich ja einfach noch vorlesen. Ja, worum es hier geht, ist, dass man als Linksemanzipativer jede Herrschaft ablehnt, also das rein formale Kriterium der Herrschaft, sagt, das ist schlecht oder das müssen wir irgendwie begrenzen und dann aber nicht nach den Inhalten fragt. Nicht die Frage stellt, ist es eine proletarische oder eine bürgerliche Klassenherrschaft, eine faschistische Diktatur oder ein sozialistisches Aufbau- und Entwicklungsprojekt. Und ja, da geht es also gegen die Herrschaft, wie im Neue 20er Podcast habe ich diesen Clip gespielt, dem, da referierte Wolfgang, dem der Macht des Herrschers werden dann schon mal Grenzen gesetzt. Das ist irgendwie der Prozess der Zivilisation und was wir hier in Europa gelernt haben, ja, dem werden einfach Grenzen gesetzt und wie auch immer. Also das sieht er für den ganz großen Fortschritt, ohne zu fragen, ja, aber was für ein Herrscher ist das? Ist das ein sozialistischer Herrscher wie Stalin oder ein imperialistischer wie Churchill? Wäre es halt wichtig, diese Inhalte zu definieren, um zu wissen, wie sinnvoll ist es, dieser Herrschaft Grenzen zu setzen. Aber okay. Ja, das gehört hier eigentlich gar nicht hin, beziehungsweise das ist natürlich sehr interessant, dieser Text, aber ich muss dann von hier auch wiederum ein Stückchen vorblättern. Das war jetzt nur das Zitat von Hax, das klingt ganz einleuchtend. Und jetzt kommen wir zu Luhmann, ja, das ist dann was für Stefan. Ja, hier. Seite 118. Mit der Macht verhält es sich also nicht so einfach, wie die Macht- und Herrschaftskritischen es gerne sehen. Genauso wenig wie diese Opfer von Anarcho-Ideologie erkennen, dass Macht nicht einfach tun kann, was sie will, sondern Erfüllungsgehilfe der jeweiligen Systemerfordernisse ist, ihnen also das Verhältnis von Macht und Herrschaft unbegriffen bleibt. Selbst ein systemtheoretischer bürgerlicher Soziologe wie Niklas Luhmann erreicht eine der Sache angemessene Begriffshöhe, wenn er davon spricht, dass in einem ganz allgemeinen Sinne Macht davon abhängig ist, dass das verlangte Handeln möglich ist. Unmögliches kann nicht befohlen werden. Genau, das ist ja genau dieser römische Rechtsgrundsatz, den ich da referierte. Das war jetzt also das Zitat von Luhmann. Unmögliches kann nicht befohlen werden. Ja. Weiter im Text. Die Macht ist gar nicht so mächtig. Sie ist nicht einfach die durchregierende Herrschaft. Sie bleibt in all ihren Entscheidungen an die entsprechenden Zwecke des Herrschaftssystems, also ans grundlegende Gesetzeswerk des jeweiligen Staates gebunden. Wer anderes als das darin Festgelegte beabsichtigt, ist ganz schnell wieder weg von der Macht, sollte er sie überhaupt je erlangen. Die Herrschaft selbst wiederum ist als solche nun leider gar nicht konkret am Kragen zu packen. Sie existiert nur im Gesetzbuch, welchem Staat und Macht unterworfen sind. Sie ist eine so abstrakte Größe, die letztlich allen möglichen nicht einfach mal so abzuschaffenden Einzelzügen der Gesellschaft und der psychischen Struktur der Gesellschaftsglieder selbst innewohnt, also keine real greifbare Instanz darstellt, gegen die man sich konkret physisch wenden könnte, wenn man zur revolutionären Tat schreiten will. Genau. Wir sind es, die es exekutieren. Das anonyme Dollargesetz existiert ja gar nicht, aber irgendwie wir psychologisch sind wir beherrscht und glauben daran, es muss so sein. Und dann dadurch ist es dann auch wirklich so. Morgen habe ich keine Wahl, als zur Arbeit zu gehen. Wo sollte ich mich hinwenden, wenn ich dieses System der Lohnarbeit kleinschlagen wollte? Und ja. Der Revolutionär hat sich also zunächst einmal umzuschauen, wo die Hebel außerhalb der anonymen Verwaltung zu finden sind, durch die sich Herrschaft heute durchsetzt. Die Hampelmannhaftigkeit der Mächtigen ließe sich ausnutzen. Aber der Herrschaftskritiker kritisiert lieber weiter das schlechte Wetter. Soziale Kälte, Betriebsklima, Kaltland etc. Wo man doch als Marxist sowohl die altbewährte Feindschaft zur Tauschwertproduktion propagieren, als auch gut erprobten Mitteln wie der Guillotine und dem Standgericht wieder zu neuen Ehren verhelfen könnte. Ja, okay, hier jetzt schon eine Fußnote an dieser Stelle und diese Fußnote brachte ich schon mal ein in die Episodenbeschreibung zu Folge 100, als es um Drogen ging, um die Trägheit, den Schmutz des Menschlichen, die Sucht, dass man ja so degeneriert ist wie ich auch und wie ich es da rausgelassen habe, auch in diesem Text in Folge 100. Und ja, hier, diese Fußnote ist auch ganz gut, aber es ist nicht die eigentlich, um die es mir geht, aber sie ist auch erhellend. Fußnote 66. So erweist sich noch die abstrakte Herrschaftskritik selbst als Symptom von Klassenherrschaft. Die Ziel- und Planlosigkeit der Anarchoiden ist die konsequente Erfüllung bürgerlicher Systemerfordernisse. Wo die Gegner des Systems planlos sind, kann das System weiter obsiegen. Die Produkte einer chaotischen Erziehung der planlosen bourgeoisen Vorstellungswelt lügen sich dann im Verlaufe ihrer Pubertät dieses Chaos als selbstbestimmte, autonome Widerständigkeit zurecht. Die bürgerliche Anarchie der Warenproduktion bringt Arbeitsmarktwaren hervor, die anarchisch sind. Soweit ist das kein Wunder. Aber dass diese Art Konformismus immer noch als Nonkonformismus durchgeht, bezeugt ja doch die Begriffslosigkeit der Szene. Wir alle sind also diese Arbeitsmarktwaren und sind gleichsam anarchoid, weil diese bourgeoise Vorstellungswelt so planlos ist und uns das durch die Erziehung einpflanzt. Und wir dann so sind, so liberal. In der Pubertät merkt man dann, was stimmt nicht mit mir. Ja, dann lügt man sich das zurecht. Ich bin halt auch irgendwie ein Outsider. Bin widerständig. Nun ja, aber weiter hier im Text. Jetzt kommen sehr, sehr wichtige Abschnitte. Stattdessen wird die gesamte Herrschaft und deren Geschichte rundheraus abgelehnt. Begründet wird das mit den Grausamkeiten der Herrschaftsgeschichte. Man betrachtet jedwede Form von Herrschaft zu allen Zeiten als ein abzustellendes Übel, ohne die durch sie erlangten Errungenschaften zu würdigen. Dinge wie Entwicklung und also Limitierung durch Notwendigkeiten von Entwicklungsprozessen existieren für den Herrschaftskritiker nicht. Dem Kapitalismus wird die Unterdrückung angekreidet, wie dem Feudalstaat das Lehnswesen und überhaupt dem gesamten Mittelalter die Mittelalterlichkeit. Müssen wir das dem Kapitalismus überhaupt anlassen? Ja, es ist ja eben sein Wesen. Das ist auch mit dem Kolonialismus und so weiter. Es gibt vielleicht keine Antwort auf diese Frage von letztem Mal. Es ist eben das Wesen, müssen wir einfach wahrnehmen. Und jetzt weiter im Text. Danach kommen wir dann zu dieser sehr beeindruckenden Fußnote, die sich auf den jetzt kommenden Abschnitt bezieht. Aber wenn sich das mit den Grausamkeiten und deren angeblich alleiniger Verursachung durch Herrschaft einmal, wenn man sich das einmal genauer anschaut, zeigt sich, dass die Behauptung aller Unbill der Welt liege in der Herrschaftsförmigkeit von Gesellschaft begründet, unhaltbar ist. Da wäre schon mal die Herrschaft des zivilisierten Menschen über die Natur. Und nicht nur die äußere, auch seine innere, rohe Triebe wurden sublimiert. Die allmähliche Beherrschung der Natur gestattete den Menschen, die Entledigung von einem Großteil ihrer Zwänge zu bewerkstelligen. Die gesamte Kultur der Menschheit basiert darauf, den unmittelbaren tierischen Drang in sich zu verzögern und zu beherrschen, eben zu sublimieren, zu verfeinern, auf eine höhere Stufe von Daseinsform zu heben. So kam die Zivilisation auf. Kultur beruht also grundlegend erst einmal auf Naturbeherrschung, einer Form von Herrschaft, die man als vernünftiger Mensch nur befürworten kann. Wer diese Art der Herrschaft über Naturzufälligkeit und Wildheit zurückschrauben möchte, will die Barbarei. Darüber ist man sich in der gesitteten Welt einig. Die nähere Betrachtung der Menschheitsentwicklung als Ganzer legt nahe, dass auch die Unterordnung von Individuen unter größere Zwecke notwendig für den gesellschaftlichen Fortschritt war, welcher wiederum auch den einzelnen Untergeordneten zugute kam. Aber was nicht nur Hegel und Marx, sondern sogar der bürgerlichen Politik Selbstverständlichkeit ist, gilt der Herrschaftskritik immer noch als Legitimierung von unmenschlicher Herrschaft. Gut, auch ich fühle mich ja eigentlich hingezogen zu dieser Wildheit und Barbarei, wie ich schon mal ausführte, aber jetzt ordne ich mich auch wiederum der Autorität des Texts hier unter und will einfach diese Fußnote vorlesen, die so herausragend ist. Die Frage also, was ist es mit den Grausamkeiten des Kapitalismus? Genau diese Frage, die ich letztes Mal aufwarf, was können wir dem eigentlich anlassen und was nicht und was ist das Böse und Schlimme, was uns allen widerfährt täglich und morgen mir auch wieder, oder ist es wirklich nur morgen, oder ist vielleicht sogar morgen die Erlösung, dass ich wieder zur Arbeit darf? Und viel schlimmer ist das Wochenende. Das war meine These. Und diese These finden wir hier auch bestätigt in dieser Fußnote Nummer 67, Seite 261. Der Arbeiter muss im Kapitalismus nicht erst durch einen 8-Stunden-Arbeitstag geschädigt werden, in Anführungszeichen geschädigt werden, wie marxologische Lohnarbeitskritiker behaupten. Geschädigt ist er auch so schon, dazu reicht die Freizeit. Ob er nun vor dem Fernseher vergammelt oder im Alltag der Warenproduktion in seiner Idiotie versumpft, es muss schon eine prinzipielle Arbeits-, das heißt Betätigungs-, also auch Veränderungs- und Zivilisationsfeindschaft vorliegen, um von allen Beschädigungen ausgerechnet die Arbeit, die ja überhaupt erstmal die Konstituierung der Menschheit bedeutet, vergleiche Friedrich Engels Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen in Dialektik der Natur, Marx Engels Werke, Band 20, Seite 444 bis 455. Und sei es in Form der Lohnarbeit als das größte Übel auszumachen. Die Nazis meinten, dass Arbeit frei mache. Die Linksradikalen beklagen das genaue Gegenteil. Sie mache unfrei, was, wie der Bolschewist wiederum ergänzt, ja sogar stimmt, aber eben nichts Schlechtes ist. Ja, und das ist das. Das ist also was Gutes, dass es uns unfrei macht, dass es uns in die enge Produktionsstruktur zwängt und einem sagt, so, du musst hier was leisten. Und so auch ich auch als Schriftsteller, ja, da leiste ich ja auch täglich ein bisschen was und schreibe was auf, aber es ist doch so, dass man da eigentlich nicht will, sondern sich zwingen muss und sagen muss, ja, ich spüre, dass ich nur dadurch zum Mensch werde und davor eigentlich noch Affe bin, wo ich nur so faul rumflätze auf dem Sofa, aber da bin ich dann wirklich Mensch. Und trotzdem ist es so, dass man sich immer wieder zwingen muss und eigentlich sagen würde, nee, ich habe keine Lust heute, warum, lassen wir es ausfallen, komm, es gibt auch Schöneres, Einfaches jetzt zu tun. So ist es ganz klar. Und aber mit der Lohnarbeit ist es also auch so, dass es uns befreit, dadurch, dass es uns einen Zwang und eine Grenze aufgibt. Und ja, das ist also so genial hier, weil ich hatte eben in meiner Biografie, in meiner Jugend immer auch so diese latente Angst vor der Lohnarbeit, obwohl ich sie damals ja noch gar nicht so kannte. Und das ist eben auch das Problem, wie Marx meinte, man sollte die Kinderarbeit eigentlich nicht abschaffen, sondern beibehalten, damit die Kinder da ranwachsen und lernen. Und das ja, würde die Leute einfach auch viel entspannter dann erwachsen werden lassen, dass sie schon dieses Selbstbewusstsein tanken können, in der frühen Jugend wirklich zu arbeiten. Und ja, ich habe natürlich dann mit 14 vielleicht Zeitung habe ich ausgetragen oder dann mit 20, 22 mal einen Ferienjob gemacht, aber nichts Längeres, dann mal ein Praktikum in der Montagehalle, wo wirklich alles geschweißt oder montiert wird. Und ja, aber das alles dann auch eher auf Druck meiner Eltern, die mich eben sowieso finanziert haben, aber dann meinten, ja, in den Ferien kannst du auch mal da einen Ferienjob machen. Und ja, das habe ich dann gemacht. Und ja, da war es dann aber auch so, dass einem das Selbstbewusstsein gibt. Und von sich aus würde man wirklich lieber daheim dann versumpfen und sagen, nee, wozu, ich sind doch jetzt Semesterferien. Und dann geht man aber in die Fabrik und denkt, ja, wow, ist ja doch interessant. Selbst da, wo ich war, wo es wirklich so am Band, wo es dann wirklich eine Bandarbeit war. Und es wurden dort Klosteine hergestellt, so Reinigungshygieneprodukte fürs Bad, eben so Klosteine. Und ja, alles, was damit zusammenhängt, Gels und so weiter. Und ja, da habe ich mitgearbeitet. Und auch wenn es an manchen Stellen an diesem Produktionsablauf war es dann halt wirklich so, dass man ein bisschen schnell sein musste und wirklich unter Druck kam. Aber an anderen war es auch so, dass man dann mit einer halben Stunde Einarbeitung, dann hat man schon gewusst, okay, so und so. Und dann war es noch nicht mal wirklich so schnell, wie das Band vorbeigezogen ist. Klar, eintönig, aber trotzdem sage ich ganz klar, das hat mir dann einfach nochmal eine neue Welt geöffnet. Und das ist ja wichtig, da reinzuschauen in diese Fabriken, worauf beruht unser Wohlstand. Und ja, so habe ich es damals gefühlt und so dann auch jetzt mit meiner wirklichen Arbeit als Softwareentwickler. Und kann das nur empfehlen, es ist ja dann normal, diese Angst zu haben vor der Lohnarbeit in diesem brutalen Konkurrenzkampfsystem. Aber ja, dann ist es richtig, diese Erfahrung zu machen und dann zu schauen, welche Arbeit passen könnte. Wenn es dann wirklich gar nichts ist, dann muss man eben was anderes lernen oder ausprobieren. Aber es ist so wunderbar, und da muss ich wirklich dieses Wort verwenden, das ich eigentlich zu oft verwende. Aber es ist so wunderbar, was hier steht, dass ja, das ist die Konstituierung der Menschheit. Und also von den vielen Beschädigungen, die der Kapitalismus uns antut, sollte man nicht ausgerechnet die Arbeit rauspicken und sagen, dadurch wird der Mensch so extrem unterjocht. Nee, sondern das ist vielleicht noch das eine Ding am Tag, was ihn doch ein bisschen glücklich und zufrieden machen kann. Und das andere ist eigentlich eher das Problem, das mit der Freizeit. Was soll man da noch tun? Man hätte ja jetzt eigentlich alles zur Verfügung, die ganzen Produkte, die, wenn schon auf so anarchische Weise hergestellt sind, dann doch ja was leisten können für uns. Aber was sollen wir machen? Wir fühlen uns psychologisch beherrscht, unterjocht, dass wir nicht wert sind, an diesem Produktreichtum zu partizipieren und uns denken, nein, das ist alles für den Bourgeois. Ja, man will vielleicht da wiederum die proletarischen Sitten einführen, dann nach Arbeitsschluss und sagen, ja, jetzt, wenn ich so abhängig bin bei der Arbeit, dann will ich auch in der Freizeit wirklich abhängig sein. Und von einem zum nächsten nur stolpern und mir keine Gedanken machen. Und ja, mein Thema ist eben die Trägheit, und deshalb hat mich dieser Abschnitt hier so beeindruckt. Und ich glaube, jetzt kann ich dann wirklich Schluss machen. Ja, das war jetzt natürlich. Nee, wir müssen noch kurz weiterlesen, und zwar in diesem ursprünglichen Kapitel jetzt aus dem dritten Teil des Buches Kommunismus für Erwachsene. Hier muss ich nur noch kurz einen Abschnitt weiterlesen, ja. Also, das Perfekte zu verwirklichen, ja. Die partikulare Unperfektheit steht im Dienste des Perfektionismus. Um die Bourgeoisie konsequent und ein für alle Mal zu stürzen, ist eine längere geschichtliche Periode nötig, in der weder die Bourgeoisie noch die Arbeiterklasse selbst herrscht und die man Stalinismus nennt. Man kann das bezweifeln, dann hat man offenkundig nicht mehr alle Tassen im Schrank. Oder man kann das ablehnen, dann ist man gegen den Kommunismus. Oder man kann es endlich einsehen, dann ist man Stalinist. Und dafür, dass der Stalinismus notwendig ist, sind wir heute Lebenden durch den Kapitalismus verkorksten Luschen allesamt selber das beste Beispiel. Gerade weil wir als Personen nicht autoritär sind, brauchen wir den autoritären sozialistischen Staat und seine zivilisierenden Institutionen, um endlich zur wirklichen Sittlichkeit erzogen werden zu können. Gerade weil der Mensch an sich nicht gut ist, benötigt er das Gerüst des Sozialismus, um zu Rande zu kommen. Gerade weil vielen heute die Disziplin fehlt, die es benötigte, noch die ureigensten Interessen zu verfolgen und auf vernünftige Weise produktiv und individuellen Fähigkeiten wie Bedürfnissen entsprechend tätig zu sein, braucht es die staatliche Einrichtung bolschewistischer Arbeitsstrukturen. Und gerade weil niemand von uns ständig Polizist oder Politiker sein will, braucht es die professionellen Polizisten und Politiker, die berufsrevolutionäre Avantgarde, die sozialistische Geheimpolizei, die Staatssicherheit, die Rote Armee. Diese, also der Vorsitz der Kommunistischen Partei und seine erforderlichen Organe wie Zentralkomitee, Politbüro, Ministerium für Staatssicherheit, Volksarmee und Volkspolizei, werden auch nach, in Anführungszeichen nach der Revolution noch vonnöten sein, eben weil ein umgangssprachliches nach der Revolution, wenn man an einem vollständigen, belastbaren, realistischen, also richtigen Begriff von Revolution festzuhalten gewillt ist, gerade nicht ein nach ihr, sondern ein noch im Prozess der Revolution befindlich bedeutet. Ein Revolutionsbegriff indessen, der unerschütterlich dem Glauben anhängt, ein Prozess zum Beginn der gesellschaftlichen Einrichtung nach den Maßstäben des Marxismus, wäre innerhalb weniger Wochen, Monate, Jahre bereits beendet, ist auf eine abenteuerliche Weise mit universeller Weltunkenntnis geschlagen, welche ernst zu nehmen selbst schon einem konterrevolutionären Akt höchsten Stumpfsinnsgrades gleichkäme und also mitnichten auch nur ansatzweise vereinbar ist mit bloß den essentiellsten Grundprinzipien eines wie auch immer gedeuteten dialektischen Materialismus. Ja, ich konnte mich einfach da nicht halten, diese bolschewistischen Arbeitsstrukturen, danach sehne ich mich einfach auch, ja, das braucht es, um zu Rande zu kommen, und ich will es auch einfach und lechze danach und weiß gar nicht, wie soll ich das machen. Ob ich wirklich Diktator werden will, wo ich doch eigentlich selber so bedürftig bin, dass mir erst jemand diktiert, was es zu tun und zu arbeiten gibt. Nun gut, weiter aber im Text. Der Stalinist will den womöglich auch defizitären Realsozialismus so schnell und undemokratisch wie möglich herbeischaffen. Weil eine Aufklärung, die nicht nur ihren Namen verdient, sondern vor allem auch Wirkung entfalten könnte, erst dann möglich ist. Er vermisst dabei einen der wichtigsten Grundsätze des dialektischen Materialismus. Er ermisst dabei einen der wichtigsten Grundsätze des dialektischen Materialismus in seiner ganzen Tragweite. Dass das Sein das Bewusstsein bestimmt. Die Idealisten wollen erst aufklären, Klammer Bewusstsein, um dann den Sozialismus, Klammer Sein, machen zu können. Wir Materialisten wollen erstmal den Sozialismus Sein machen, um dann aufklären, Bewusstsein zu können. Denn das Sein des Einzelnen im Sozialismus ist ein nach Aufklärung dürstendes, das Sein im Kapitalismus ein aufklärungsfeindliches. Ja, und so auch für mich, warum überhaupt habe ich so lange gebraucht, mich zum Podcaster oder zum Schreiber zu emanzipieren, eben weil mein Bewusstsein hier durch den Kapitalismus geprägt eigentlich eher feindlich gegenüber dieser Aufklärung ist und mir sagt, oje, was könnte da noch rauskommen? Ich selber bin zu schmutzig und schmuddelig und will mich nur verkriechen. So auch meine Haltung eigentlich. Aber nun kommen wir zum Ende dieses Textes. Ja, wir beenden nun dieses Kapitel, dieses sehr schwerwiegende Kapitel hier, Nummer 7. Und mit dem Sein des Menschen ist es so eine Sache. Die rechten Reaktionäre essentialisieren das menschliche Wesen zu einem schwachen, allseits bösen und zur Vernunft unfähigen, das durch die harte Knute bürgerlicher Herrschaft gegängelt werden müsse. Die anarchoiden, kommunistischen linken Idealisten essentialisieren es dagegen in die andere Richtung. Zum Wesen, das keinerlei Strukturen oder Regeln bedürfe, um sich selbst und sein Gemeinwesen auf befriedigende, aussichtsreiche Weise zu verwirklichen und welches letztlich schon nächste Woche dem freien Markt der Individuation überlassen werden könne, ohne dass ein Rat von Weisen ein Auge auf sie hätte. Der Stalinismus vertritt, wie stets der dialektische Materialismus, die synthetische Erkenntnis, dass der Mensch nicht auf Essentialien heruntergekocht werden kann, sondern sich durch seine jeweiligen sozialen und historischen Verhältnisse bestimmt. Ihm eignet die Position des mittleren, aber machbaren, das von beiden Extremismen Anarchie der kapitalistischen Warenproduktion wie Anarchie der Warenproduktionskritik Abstand hält. Cool. Wenn zu viel kritisiert, dann wird es ja auch anarchisch. Und grundanarchisch und extremistisch ist aber auch die Realität, die wir heute da draußen vorfinden. Und die Frage, ob wir das oder wem auch immer vorwerfen, kann ich jetzt auch nicht beantworten. Es ist nun mal die Realität hier. Und ja, ich bin damit einfach zufrieden mit diesem Text. Muss ich mir nachher auch nochmal anhören, um es zu begreifen, um wirklich sicher zu sein, begriffen zu haben. Und aber jetzt müssen wir dann eigentlich wirklich enden. Und ja, liebe Leute, ich habe hier nur noch ein Gedicht gesucht von Michel Houellebecq, aber vielleicht auch ganz gut, ne, jetzt einfach so zu enden. Und ich habe schon lange keine Gedichte mehr gelesen und es gibt ja auch noch andere als Houellebecq, aber ich kenne nicht so viele Schriftsteller, ich bin auch ungebildet, nein, nicht so aufklärungsbedürftig. Aber dieses Gedicht hier vielleicht, ne? Es geht um diese Arbeiterklasse, die einfach nur versumpft und sich nicht mal mehr schaut, einem anderen Menschen ins Gesicht zu schauen und so grundlegend unterjocht sind. Und genau deshalb dieses Problem. Bei der Arbeit, da traut man sich ja noch, da ist es ja noch ein formelles Gespräch, da sage ich ja noch, okay, jetzt muss ich hinschauen zu meinem Chef, aber sonst außerhalb der Arbeit bin ich schon so einfach in mich gekehrt, dass ich denke, lieber mit niemandem in Kontakt treten, noch nicht mal einen Blickkontakt. Und ja, jetzt aber hier dieses Gedicht von Michel Houellebecq, Der Zug aus Crécy-la-Chapelle. Ich hätte wirklich gern ein paar Zeitgenossen, wenn die Schlaflosigkeit meine Nächte hüllt, manchmal sehr spät. Ich möchte derart gern Blicken begegnen, mit Leuten reden, wie man mit Menschen spricht. Eingemauert bin ich in Misstrauen und Schüchternheit. Die Nacht erscheint meinem kranken Hirn so lang. Ich hätte wirklich gern manchmal ein paar Kameraden. Man sagt mir, ich verlöre meine besten Jahre. Ah, diese jungen Mädchen, die ich nicht geliebt habe, wenn ich den Zug aus Crécy-la-Chapelle nahm, Samstagnachmittags auf dem Heimweg vom Gymnasium. Ich sah, wie sie sich bewegten, und ich fand sie schön. Ich spürte in mir eine Welt aus Lüsten pochen, und Samstagabends sah ich mir meine Fratze an. Ich traute mich nicht zu tanzen, ich traute mich nicht raus. Niemand küsste mich, ich fühlte mich so sehr allein. Ich hasste mich dermaßen, dass ich sterben wollte. Oder wollte Starkes, Außerordentliches erleben. Heute bemühe ich mich nur noch, nicht allzu viel zu leiden. Ich nähere mich dem Ende. Ich erreiche die Wirklichkeit. Ja, liebe Leute, dann, liebes Volk, diese Gedichte von Houellebecq geben eine gewisse Schwere, ein melodisches Wimmern tönt da gleichsam nach, so wie in Folge 101 auch, wo diese Folge so harmonisch ausklang, weil ich da ganz viele Gedichte aus diesem Houellebecq-Sammelband vorlas. Und ja, jetzt sage ich euch einfach, ich will mich natürlich nie verabschieden von euch, meiner Masse oder meiner Klasse. Ihr seid wahrhaft meine Klasse, liebe Hörer. Und ja, da muss es aber auch tun, um mich selbst wieder zu regenerieren und Bedürfnissen und Fähigkeiten entsprechend jetzt zu leben und zu schlafen. Ciao.